Gut, jetzt dürfen wir dieser Frage, die ich mal in die Runde geworfen habe, ob Jesus uns tatsächlich zu Betrug aufruft, dürfen wir Michael zuhören und Gott zuhören, Jesus zuhören, was er wirklich meint.
Ja, ich habe gedacht, ich werde heute mal eine ganz klassische Predigt machen über einen Bibeltext. Und Lukas hat es schon angekündigt, es soll um ein Gleichnis gehen. Nämlich das vom also das Wort ist wichtig, der ungerechte Verwalter. Bei Gleichnissen ist das ja so, es sind ja kurze Erzählungen, die einen Vergleichspunkt haben, also eine Kernaussage, womit irgendeine Botschaft vermittelt werden soll. Und wenn Jesus eine Reihe von Gleichnissen erzählt hat, dann war immer eine gewisse Botschaft in diesem Gleichnis. Man kann das nicht immer eins zu eins übertragen, sondern man muss diesen Kern irgendwie greifbar machen. Nun war es so, Jesus hat ja wirklich viele Gleichnisse erzählt. Und das heißt in Matthäus 13, Jesus benutzte stets Gleichnisse und Bilder, wenn er zu den Menschen sprach. Er sprach nie zu ihnen, ohne solche Vergleiche zu verwenden. So erfüllte sich die Prophezeiung: Ich werde zu euch in Gleichnissen sprechen, ich werde die Geheimnisse erklären, die seit der Erschaffung der Welt verborgen waren. Also, das ist das Anliegen gewesen von Jesus, Bilder zu verwenden, um den Leuten Wahrheiten über das Reich Gottes oder über Gott selber, über seinen Vater im Himmel zu erklären. Gleichzeitig heißt es aber auch, Jesus hat in Gleichnissen geredet, damit Leute, die eigentlich nicht glauben wollten, die Botschaft nicht verstanden haben, also dass die Hörenden nicht hören konnten und die Sehenden nicht sehen konnten. Diejenigen, die da standen und kritisch waren und ungläubig, die haben das auch nicht verstanden. So, nun geht es also heute um dieses Gleichnis vom Verwalter, vom unehrlichen Verwalter. Und ich lese uns mal den Text davon vor. Ich habe jetzt hier das nicht im Bildschirm, von daher muss ich mich ein bisschen umdrehen, aber das ist gar kein Problem. Wir können sie ja mitlesen. Also, jetzt wandte sich Jesus an seine Jünger und erzählte folgende Geschichte. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Als er erfuhr, dass dieser seinen Besitz verschleuderte, stellte er ihn zur Rede. Was muss ich von dir hören? Bring mir deine Abrechnung. Du bist entlassen. Der Verwalter überlegte, was mache ich jetzt? Also meinen Posten bin ich los. Die schwere Feldarbeit liegt mir nicht. Und zum Betteln bin ich zu stolz. Aber ich weiß, was ich tue. Ich mache mir Freunde, die mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich arbeitslos bin. Er ließ nacheinander alle Männer zu sich rufen, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Den ersten fragte er, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der Mann antwortete, 100 Fässer Olivenöl. Hier ist dein Schuldschein, erklärte ihm der Verwalter, trag 50 ein. Und du, fragte er einen anderen, 100 Säcke Weizen. Hier, nimm deinen Schuldschein und schreibe stattdessen 80, forderte er ihn auf. Der Herr lobte den betrügerischen Verwalter dafür, dass er so vorausschauend gehandelt hatte. Denn wenn es darum geht, sich seine Zukunft zu sichern, sind die Menschen dieser Welt klüger und geschickter als die Menschen, die im Licht Gottes leben. Jesus erklärte seinen Jüngern, ich sage euch, So klug wie dieser ungerechte Verwalter sollt auch ihr das Geld einsetzen. Macht euch Freunde damit. Dann werdet ihr, wenn euch das Geld nichts mehr nützen kann, einen Platz im Himmel bekommen. Ich gebe zu, das ist so eines der schwierigsten Gleichnisse überhaupt im Neuen Testament. Ich habe noch nie darüber gepredigt, von daher finde ich das jetzt spannend. habe aber den Vorteil gehabt, ich konnte mir ja vorher schon mal ein paar Gedanken machen. Wenn wir das so lesen, entsteht der Eindruck, Jesus lobt die Unehrlichkeit oder diesen unehrlichen Menschen. Und wir kennen ja so die 10 Gebote, du sollst nicht stehlen, sollst nicht falsches Zeugnis reden, also sollst ehrlich sein. Und dann kommt so eine Frage auf, wie passt das eigentlich zusammen? Als ich in den letzten Tagen über dieses Gleichnis so ein bisschen nachgedacht habe, da fiel mir eine andere Situation aus der Bibel ein. Da ist das Volk Israel aus der Wüste gekommen, stand vor dem Land Kanaan und hat Kundschafter ins Land geschickt. Und da waren 2 Kundschafter, die sind bei einer Frau, bei einer Prostituierten untergekommen. Die hat sie versteckt. Und als die Soldaten von der Stadt kamen, haben sie diese Frau, Rahab hieß sie ja, ich denke, wir kennen die Geschichte, haben sie gefragt, wo diese Kundschafter sind. Und sie hat ganz offensichtlich gelogen und hat gesagt, die sind nicht bei mir. Und dann sind die Soldaten weitergegangen. Und diese Frau wird im Hebräerbrief, im Hebräer 11, 31, als Glaubensvorbild bezeichnet. Eine Prostituierte, die offensichtlich gelogen hat, wird als Glaubensvorbild bezeichnet. Und auch dort entsteht die Frage, wie passt das eine mit dem anderen zusammen? Dafür verrate ich heute keine Lösung, heute Morgen. Da kann man sich ja mal zu Hause ein bisschen überlegen, wie passt das zusammen? Heute soll es um dieses Gleichnis gehen. Und um dieses Gleichnis, diese Geschichte, die Jesus da erzählt, also besser zu verstehen, muss man so in die Situation von damals auch ein bisschen eintauchen. Es war damals üblich im Verwaltungswesen, dass so ein Verwalter zwar angestellt wurde von, sagen wir mal, vermutlich ist das irgend so ein Gutsbesitzer oder so. Der Verwalter ist eingestellt worden, hatte ein Arbeitsverhältnis, aber es wurde kein wirklicher Lohn vereinbart. Der hat also kein geregeltes Einkommen von seinem Herrn gekriegt. Dafür hatte er aber das Recht, bei den Schuldnern einen Aufschlag zu machen. Und dieser Aufschlag, das war sein Gewinn oder sein Lohn. Also wenn da jemand zum Beispiel 80 Sack Weizen liefern musste und hatte das als Schulden, dann durfte der Verwalter da 20% aufschlagen und dann war dieser Aufschlag eben sein Verdienst. Okay. Oder eben bei Öl, dann waren es vielleicht noch, waren es sogar 50% oder so. Im Zollwesen war das dasselbe. Die Zollbeamten, die da in ihrem kleinen Zollhäuschen saßen, die haben den Auftrag gehabt, für den römischen Staat Zollgeld einzusammeln. Diese Höhe war festgesetzt, aber sie hatten das Recht, da einen Aufschlag drauf zu machen, weil sie waren zwar angestellt vom römischen Staat, aber sie haben keinen wirklichen Lohn dafür gekriegt. Dafür durften sie aber diesen Aufschlag als Gehalt oder als Lohn behalten. Nun hat sich das irgendwie rumgesprochen, da unter den Zollbeamten, dass man da auch noch ein bisschen mehr aufschlagen kann als eigentlich gedacht. Und so sind die ganzen Zöllner da in Verruf geraten als Betrüger und als Sünder, und so haben sie so ein Klischee bekommen, deswegen, weil das offensichtlich viele gemacht haben, da gleich mal einen größeren Aufschlag als eigentlich. Gut, also so wie bei den Zollbeamten war das auch in der Verwaltung. Und wahrscheinlich hat der Verwalter hier genauso einen Aufschlag gehabt und damit seinen Lebensunterhalt verdient. Allerdings ist da irgendwas vorgefallen, wir wissen nicht was. Er hat irgendwie betrogen, war unehrlich und deswegen wird er gefeuert. Und nun überlegt er sich die Situation und ihm ist irgendwie klar, wenn er jetzt rausgeht und arbeitslos ist, dann sieht es schlecht aus für ihn. Also handwerkliche oder körperliche Arbeit, die liegt ihm irgendwie nicht, hat er keinen Bock drauf. Zum Betteln, das ist ihm zu peinlich. Also überlegt er sich einen Plan. Und es scheint ein schlauer Plan zu sein, weil Jesus lobt den nämlich, diesen Plan. Er ruft der Reihe nach also alle Schuldner und sagt zu dem, der da 100 Sack Weizen schuldet, okay, ich erlasse dir 20. Und wahrscheinlich sind diese 20% sein Verdienst gewesen. Und er erlässt eben sein Einkommen diesen Schuldner. Und beim Öl dann auch und so weiter. Jetzt sind irgendwie alle glücklich. Alle sind happy. Der Gutsbesitzer, der kriegt weiterhin sein Geld. Der muss keinen Verlust hinnehmen. Die Schuldner haben den Eindruck, sie haben jetzt einen großzügigen Rabatt bekommen und er selber, der Verwalter, der hat sich jetzt Freunde gemacht und hat vorgesorgt, dass wenn er jetzt auf der Straße dann sitzt, dass er eben in die Häuser aufgenommen wird und hat sich dort sozusagen einen Platz reserviert oder gesichert. Also, der Punkt in diesem Gleichnis ist also, Jesus lobt das Vorplanen, das Vorsorgen, das Weiterdenken. Er lobt nicht die Unehrlichkeit. Weil es gibt einen Nachtrag zu diesem Gleichnis, das sind dann die Verse 10 bis 12, da sagt Jesus gleich dazu, nur wer im Kleinen treu ist, wird auch im Großen treu sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei großen Dingen sein. Geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Wenn ihr schon die Güter vernachlässig verwaltet, die Gott euch nur vorübergehend anvertraut hat, wie soll er euch dann die Dinge schenken, die wirklich euch gehören sollen? Also Jesus schiebt gleich noch hinterher, Leute, seid treu, seid ehrlich. Wenn ihr nicht ehrlich seid, jetzt, was soll dann später werden? Also das ist eigentlich, damit keine Missverständnisse entstehen, Jesus lobt nicht die Unehrlichkeit, sondern das Vorsorgen. Jetzt überlege ich so, wenn Jesus das wichtig ist und uns das auch uns heute ans Herz legt, doch weiterzudenken, vorzusorgen, dann frage ich mich, was heißt es eigentlich? Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der sehr vorgesorgt wird und abgesichert wird. Das ist uns irgendwie allen wichtig. Da wird an die Altersvorsorge gedacht und dann wird die zweite Säule und die dritte Säule abgeschlossen. Und dann werden Immobilien gekauft und werden vermietet und alles zur Vorsorge. Oder Versicherungen. Da wird sich versichert gegen Hagel und Blitz und Wasser und jedes Auto hat eine Kfz-Versicherung und so weiter. Versicherungen lassen sich auch ganz gut verkaufen, weil das ist wichtig, irgendwie abgesichert und versichert zu sein. Wir hatten mal zu Hause jemanden von Swiss Life. Das sind ja die Leute, die so ein bisschen Vermögensberatung und Budgetberatung und so ein Zeug machen. Irgendwie hat er sich mal angeboten, haben gesagt, ja, soll halt mal vorbeikommen. Und dann hat er uns auch noch ein bisschen was ans Herz gelegt, was wir vielleicht für Versicherungen auch abschließen sollten und Vorsorge und so. Und nebenbei hat er erzählt, ja, er ist mal in die Ferien gefahren. Und als er wiederkam, hat er gemerkt, dass sein Tiefkühlschrank im Keller kaputt gegangen ist. Und sein sämtliches Fleisch ist dahin gewesen, war verdorben. Und das war so ein Schaden. Und dann hat er gleich eine Versicherung abgeschlossen für seinen Tiefkühlschrank. Und jetzt kann er ganz beruhigt in die Ferien fahren und er weiß genau, wenn mal wieder dieser Tiefkühlschrank kaputt geht, es wird alles bezahlt. Okay, da haben wir gedacht, ja, ist ja in Ordnung, wenn er sich da beruhigter fühlt. Man kann also auch seinen Rindsteaks versichern. Warum nicht? Aber wir haben so eine Versicherung dann nicht abgeschlossen. Oder wir bekommen gerade aktuell eine Solaranlage oben auf das Dach. Und im Moment gibt es einzelne Teile einfach nicht zu kaufen, weil es gibt Lieferengpässe. Warum? Weil die Öl- und Gaspreise auf dem Weltmarkt gestiegen sind und plötzlich kommen ganz viele auf die Idee, wir müssen uns doch auch eine Solaranlage aufs Dach bauen, zum Vorsorgen, zum Absichern, weil man weiß ja nicht, was noch so alles kommt. Und dann ist man unabhängiger. Ist ja an sich schlau, gell? Aber da merkt man mit einmal, Situationen auf der Welt ändert sich, muss man vorsorgen. Dieses Vorsorgen und Absichern ist ja an sich gar nicht dumm. Ich will das überhaupt nicht negativ sagen. Wir als Christen machen das ja auch so. Und es ist, ja genau, es ist ja nicht schlecht. Aber Jesus sagt mit diesem Gleichnis, wenn ihr euch absichert und vorausdenkt, dann denkt doch nicht nur an diese Zeit hier, sondern denkt vor allem darüber hinaus auch an die Ewigkeit, an den Himmel. Das ist eigentlich so ein bisschen die Botschaft in diesem Gleichnis. Denkt an die Zukunft im Himmel. Und mir fällt so auf, es gibt viele Leute eben in unserer Gesellschaft, denen es wichtig ist, gut abgesichert zu sein. Und dann lieber nochmal eine Versicherung mehr abzuschließen für den eventuellen Fall, falls noch irgendwas kommt und so. Aber was nach dem Leben kommt, da denken nicht so viele daran. Das scheint irgendwie nicht so wichtig zu sein. Da entsteht ein großes Risiko, wenn man nicht weiß, was danach kommt und vor allem, was mit mir passiert. Und da sagt Jesus, macht das nicht so. Ihr als Christen, als meine Nachfolger, macht das nicht so, sondern denkt an die Zukunft. Irgendwann wird unser Leben mal ein Ende haben. Da denkt man jetzt nicht so gerne dran, gell? Und das sagt man auch nicht so gerne, aber das ist einfach eine Tatsache. Früher oder später, keiner weiß wann. Oder Jesus wird wiederkommen, da wissen wir auch nicht wann. Aber irgendwie ist klar, dass es gibt mal irgendwie eine zeitliche Begrenzung. Es gibt mal also einen Moment, wo der Himmel anfängt oder die Ewigkeit anfängt, wo wir sozusagen die Seiten wechseln werden. Und da ist es gut, da vorauszudenken. Also ich gebe zu, ich denke jetzt nicht jeden Tag daran, dass ich vielleicht morgen sterben könnte. Oder ich denke auch jetzt nicht jeden Tag daran, dass Jesus morgen wiederkommen könnte. Das ist mir schon klar und das habe ich auch im Hinterkopf. Aber wenn ich jetzt jeden Tag daran denken sollte, dass ich vielleicht morgen irgendwie sterbe oder Unfall oder Autounfall habe, da würde ich ja verrückt werden. Darum geht es auch gar nicht, sondern es geht um eine Lebenshaltung, dass ich mir in meinem Alltag bewusst bin, das, was ich jetzt hier lebe, das ist vergänglich. Das, was ich hier habe, ist vergänglich und es ist nur zeitlich begrenzt. Im Blick auf das, was dann kommt, das eigentliche Leben kommt dann. Und es ist immer mal gut, sich das bewusst zu machen. Weil das vergisst man schnell. Weil die Dinge im Alltag, die überrollen einen manchmal. Und dann sind so viele Termine und Sachen und Herausforderungen. Und dann hat man manchmal gar nicht im Blick, ja, was eigentlich noch kommt. Es gibt noch ein anderes Gleichnis, das nämlich von den 10 Jungfrauen. Dort sagt eigentlich Jesus das ähnlich. Das sind ja diese 10 Frauen, die alle beim Hochzeitsfest dabei sein wollen. Und nur 5 sind klug, wie eben dieser kluge Verwalter, sind klug und sorgen vor und denken weiter. Und auch da macht Jesus deutlich, hey, mach das genauso wie diese jungen Frauen. Oder eben wie dieser Verwalter hier. Ich frage mich, was ist eigentlich so mein großes Ziel für die Zukunft? Wo will ich mal sein in Zukunft? Ich denke, wir wollen alle mal in den Himmel. Das meine ich aber nicht. Sondern meine Frage ist, wonach sehne ich mich eigentlich? Was ist mein größter Wunsch für die Zukunft? Ist es meine große Sehnsucht, mal in der unmittelbaren Nähe, in der unmittelbaren Umgebung von Jesus zu sein? Ist es meine Sehnsucht, mal mit ihm zusammen an seiner Hochzeitstafel zu sitzen? Ist es mein inniges Anliegen, mal vor dem Schöpfer des Universums zu stehen, ihn anzubeten, ihn zu ehren, in unmittelbarer Nähe? Weil das wird so sein. Wir werden als Kinder Gottes, werden wir mal vor dem heiligen Gott stehen. Und wir werden einstimmen in das große Lob und in die Ehre Gottes mit zahlreichen Menschen, die auch Kinder Gottes sind auf dieser Welt, aus unterschiedlichen Ländern und Nationen. Das wird so sein. Und wir werden Jesus sehen und wir werden ihn anbeten als das Lamm, das geopfert wurde, das den Weg frei gemacht hat da in den Himmel. Wir werden umgeben sein von Frieden und von Geborgenheit, von Heiligkeit, von Allmacht. Das ist der Himmel. Wir werden bei Gott angekommen sein und uns angekommen fühlen. Das ist der Himmel. Und das ist die Frage und das ist der Unterschied. Glaube ich das, dass das mal kommen wird? Oder sehne ich mich danach? Habe ich ein Verlangen, dort meine Zukunft zu verbringen? Und so bereite ich mich nämlich hier auf dieser Erde schon vor. Wenn ich denke, okay, das wird schon irgendwie so sein, aber das ist noch lange hin und jetzt habe ich erstmal ganz andere Dinge zu managen und zu organisieren, dann lebe ich auch so. Habe ich das aber im Bewusstsein, hey, das wird das Gigantischste und Beste sein, was mir je in meinem Leben passieren kann, wenn ich vor Jesus stehe, wenn ich ihn ansehe, wenn ich ihn anbete, wenn ich den Frieden und die Geborgenheit so unmittelbar erleben darf, wenn ich angekommen bin am Ziel. Das wird das Beste sein, was mir je passieren kann. Wenn ich mir das bewusst mache, dann lebe ich auch so, weil ich diese Perspektive habe. Der Verwalter, der wusste ganz genau, was er wollte. Der hat nämlich alles auf eine Karte gesetzt und wollte in die, hat man hier eine Karte, hat alles auf eine Karte gesetzt, weil er wollte aufgenommen werden in den Häusern. Er wollte einen Platz haben bei den Leuten. Er wollte nicht irgendwo landen. Das war sein Anliegen. Und deswegen hat er alles eingesetzt, alles, was er überhaupt noch an Möglichkeiten hatte. Und hat damit vorgesorgt. Und da kommt so die Frage auf, wie ist denn das eigentlich so bei uns, bei mir, bei dir? Setzt du auch alles auf eine Karte, um mal einen Platz im Himmel zu haben? Und ich finde das eine total wichtige Frage. Setzt du alles auf eine Karte, um mal einen Platz im Himmel zu haben? Oder gibt es verschiedene Karten? Ich habe hier noch mehr. So, manchmal ist das ja so, da setzt man in seinem Leben auf die Karte und auf die Karte, ne, die kommt später, auf die Karte und auf die Karte. So, also so baut man sein Leben und dann noch auf Versicherungen und ja. Und irgendwie fühlt man sich da ganz sicher und wohl. Aber setze ich wirklich darauf, dass ist es mein absolutes Anliegen, bei Jesus anzukommen? Und diese Frage, die möchte ich heute Morgen wirklich mal jedem so mitgeben, in diesen Sonntag oder vielleicht auch in die nächste Woche. Mal zu überlegen, genau, was ist mir wichtig in meinem Alltag? Was sind meine Karten, wo ich so draufsetze hier? Und das Gleichnis geht interessanterweise noch ein bisschen weiter. Und ich lese nochmal den Vers 9 vor. Da sagt Jesus ja, so klug wie dieser ungerechte Verwalter sollt auch ihr das Geld einsetzen. Macht euch Freunde damit, dann werdet ihr, wenn euch das Geld nichts mehr nützen kann, einen Platz im Himmel bekommen. Das ist so die zweite schwierige Stelle in diesem Gleichnis. Das hört sich nämlich danach an, als könne ich mit meinem Geld mir diesen Platz im Himmel erkaufen oder reservieren. Das hört sich danach an. Aber irgendwie scheint es nicht ganz unwichtig zu sein, wie mein Bezug zum Geld hier auf der Erde ist. Deswegen erwähnt das Jesus so ganz explizit. Der Wille des Vaters ist irgendwie, dass wir unser Geld sinnvoll einsetzen, dass damit Früchte für die Ewigkeit entstehen. Und wo hier das Wort Geld steht, da heißt es also im Urtext Mammon. Und Mammon ist nicht nur Geld, sondern das ist überhaupt aller materieller Besitz oder materielle Werte. Also Geld, materielle Werte, Besitz, alles ist dieses Mammon. Jesus sagt eigentlich damit, Leute, alles, was ihr habt an so materiellen Dingen, die irgendwie wertvoll sind, überlegt doch mal, setzt das nicht einfach nur zum Selbstzweck ein. Es sind alles Geschenke, gell, wenn man es genauer nimmt, Geschenk von Gott. Setzt es nicht einfach nur zum Selbstzweck ein, sondern bewirkt Gutes damit. Bewirkt Sachen, investiert es ins Reich Gottes, dass da was für die Ewigkeit dabei entsteht. Und jetzt kann man mal so überlegen, was heißt es eigentlich so ganz konkret, vielleicht auch so für mich? Wie verwende ich meinen materiellen Besitz? Das kommt ja gar nicht auf die Menge an. Gell? Das ist ja, ob ich jetzt viel oder wenig habe, das ist ja eine Prinzipsache. Was mache ich mit dem, was ich habe? Und ich will da heute Morgen auch nicht irgendwelche Antworten vorgeben, sondern das ist auch eine Sache, die muss man selber für sich mal so überlegen. Ich gehe davon aus, dass viele von uns, dass es wichtig ist, ihr materiellen Besitz irgendwie auch sinnvoll zu verwenden und auch irgendwo im Reich Gottes zu investieren, das glaube ich. Aber ich glaube, es kann auch gut sein, hin und wieder mal das neu zu prüfen und zu überlegen. Was ist eigentlich dran? Wie ist es dran? Ist vielleicht auch noch mehr dran? Von Zeit zu Zeit kann das gar nicht schaden, das mal zu überlegen. Wie gesagt, ich finde diesen Zusammenhang mit diesem Geld und diesem Vorsorgen für die Ewigkeit ein bisschen schwierig, aber offensichtlich scheint es da einen Zusammenhang zu geben, sonst würde das Jesus so nicht erzählen. Wenn ich mal dieses ganze Gleichnis so versuche zu bündeln und da so ein Fazit draus zu ziehen, dann würde ich sagen, Jesus wünscht sich, dass auch wir, so wie wir heute hier sitzen, vorsorgen, vordenken. Dass wir die Perspektive vom Himmel vor Augen haben. Und dabei kann das eine Hilfe sein, zu sagen, Jesus, ich will ganz auf dich ausgerichtet sein. Hilf mir doch, in meinem Leben alles auf eine Karte zu setzen. Und zwar nicht auf irgendeine Karte, sondern auf dich. Mir ist es wichtig, dass mein Leben wirklich auf dir steht als Fundament. Und dass ich auf dich ausgerichtet bin und auf den Himmel. Hilf mir doch dabei. Du weißt, es gibt so viele Karten, die sich mir anbieten, auf die ich setzen könnte. Und manchmal mache ich es auch und merke es noch nicht mal. Hilf mir doch, dass ich die Karten richtig mische und sortiere und dass du da wirklich die eine Karte bist. Jesus, ich freue mich auf den Himmel. Und ich freue mich auf die Gemeinschaft mit dir. Hilf mir doch, mich darauf vorzubereiten. Könnte vielleicht so ein Gebet sein, was man mal so mitnimmt in die stille Zeit. Wir wollen jetzt zusammen ein Lied singen. Das heißt, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Das ist ein bekanntes Lied. Es könnte vielleicht auch so eine gewisse Antwort sein, auf vielleicht auch so ein Stück Gebet für uns. Sagen, Jesus, auch mein Leben soll wirklich ganz dir gehören, ich will es auf dich setzen.